Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Ja, heute wollen wir nochmal auf die Wahlergebnisse schauen, insbesondere natürlich auf die Wahl zum Kreistag. Aber wie immer geht es los mit unserem Wochenrückblick. Was war los, Engelhard?
Es war eine Menge los und es waren auch einige schöne Termine dabei, von denen ich gleich erzähle. Aber natürlich haben wir alle vor allem auf das Wahlergebnis gewartet. Und es ist schon spannend, man sieht, wie sich so die Zahlen ändern. Was gab es sonst noch an Terminen? Unter anderem haben wir unseren Chatbot des Kreises Bergstraße, Starkenbot, wurde er getauft, den Chatbot von Neue Wege, der keinen Namen hat, und auch den Voicebot des Kreises Bergstraße vorgestellt. Das heißt, wir haben jetzt unsere Homepage, die Homepage von Neue Wege und auch unsere Telefonanlage jeweils mit KI-gesteuerten Bots verbunden, damit wir tatsächlich 24/7 erreichbar sind und Dinge beantworten können. Das Ganze wird nun auch erweitert. Man kann sehr bald, das testen wir gerade dann auch über den Chatbot, Termine mit den Abteilungen ausmachen und. Das heißt, wir wollen versuchen, möglichst viel rund um die Uhr gegenüber den Bürgern möglich zu machen. Und das wächst jetzt nach und nach. Dann hat eine Schule, die in dem ältesten Schulgebäude des Kreises ist, Jubiläum gefeiert, nicht die Schlossschule in Heppenheim. 200 Jahre Schlossschule Heppenheim. Das Gebäude ist aber hunderte von Jahren älter, nicht so wie es jetzt ist. Und es wird jetzt auch wieder saniert. Aber die Schule an sich ist 200 Jahre alt, tolles Jubiläum. Und jetzt habe ich gleich einen Schultermin, der wird dann auch gewesen sein, wenn dieses Engelhardswoche zu sehen ist, nämlich das Raumfunktionsbuch der Millibokus-Schule wird vorgestellt und damit der erste Schritt zur Sanierung der Millibokus-Schule und zur Erweiterung der Millibokus-Schule in Zwingenberg.
Gut, dann kommen wir jetzt zur Wahl. Insbesondere wollen wir natürlich auf die Wahl zum Kreistag schauen. Denn das ist für die Kreisverwaltung natürlich entscheidend, das Aufsichtsgremium quasi und der Auftraggeber. Doch bevor wir zu den Ergebnissen kommen, lassen Sie uns einmal auf die Wahlergebnisse schauen, auf die Wahlbeteiligung schauen. Und zwar bei den Ortsbeiräten und bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung lag so die Wahlbeteiligung bei 48-58%. Beim Kreistag lag sie bei 54%. Beim letzten Mal, also 2021, lag sie bei 51%. Das heißt, so roundabout 50% gehen zur Wahl. 50% nicht. Was sagen Sie denn dazu?
Na, zum einen gibt es keine Wahlpflicht, sondern ein Wahlrecht. Das heißt, jeder Bürger hat das Recht, über seine Stimme mitzuentscheiden, wie der Staat organisiert wird. Und ich würde sagen, das ist die demokratische Legitimation. Das Wahlrecht ist die demokratische Legitimation, weil ja jeder Bürger dazu beitragen kann, dass sich Dinge ändern oder eben nicht ändern. Und die auf ihr Recht verzichten, weshalb auch immer, die geben dann den Stimmen, die abgegeben werden, einen größeren Wert. Gleichwohl sehe ich es als positiv, dass, und das lässt sich seit einiger Zeit bei Wahlen beobachten, die Wahlbeteiligung langsam wieder ansteigt, nachdem sie über einen längeren Zeitraum immer mehr zurückgegangen ist. Das hat möglicherweise auch einen Grund in einer polarisierten Diskussion unserer Gesellschaft, sodass die Leute dann sagen, da will ich ein Zeichen für die oder diese oder jene politische Überzeugung setzen. Ein ganz wesentlicher Punkt dafür, dass die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen immer etwas niedriger ist, sogar deutlich niedriger ist, als bei insbesondere der Bundestagswahl, die hat die höchste Wahlbeteiligung, mag darin liegen, dass die Medienberichterstattung in den großen Medien, also die, die jeder Mensch eigentlich täglich konsumiert, sich auf die bundespolitischen Themen fokussiert. Das heißt, in der Medienberichterstattung geht es eben um den Ölpreis, um die internationalen Konflikte, um die Ukraine oder vielleicht auch um die Gestaltung des Sozialstaates. Und diese Fragen werden von den Medien stark kommuniziert, spielen aber in der Kommunalwahl keine Rolle. In der Kommunalwahl geht es um die Themen vor Ort. Ich halte die für sehr wichtig. Diese Themen vor Ort sind weniger ideologisch und weniger polarisierend ein Schlagloch. Über das kann man sich zwar trefflich streiten, man kann sich bei weitem nicht ideologisch über Schlaglöcher streiten. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus.
Gut, aber andererseits kann man sagen, die Probleme vor Ort sind natürlich die, die jeden auch wirklich jeden Tag treffen. Und Plus, man kennt die Personen, die da zur Wahl stehen im Zweifelsfall und deswegen könnte sich das nivellieren, ne? Und es könnte eigentlich eine höhere Wahlbeteiligung da stattfinden.
Ich glaube, dass die Leute, die kommunal wählen gehen, zum Teil wirklich auch Ahnung von den kommunalen Themen haben und die Menschen kennen. Das zeigt sich ja auch in einem großen Maß der Stimmzettel, die verändert wurden. Das heißt, Menschen wählen bewusst Menschen. Das ist der Unterschied zwischen der Kommunalwahl schon, wo man die Menschen kennt, und den übergeordneten Wahlen, wo man höchstens das kennt, was über die Menschen, die man wählen möchte, in den Medien berichtet wird.
Auf diesen Punkt der bekannten Gesichter quasi, die man auf dem Wahlzettel sieht, kommen wir gleich noch. Wir zeigen Ihnen jetzt die Wahlergebnisse und lassen die mal einfliegen. Und zwar sieht es so aus, es sei bemerkt, das ist das vorläufige Wahlergebnis, aber wir gehen davon aus, dass sich da jetzt nichts groß ändern wird. Die CDU ist auf 36,06% gekommen, die AfD zweitstärkste Kraft 17,59, die SPD 15,99, die Grünen folgen danach mit 13,77, die FDP 4,03, die Freien Wähler mit 3,86, die Linken auch 3,49. Und sonstige, darauf kommen wir gleich nochmal, wenn wir auf die Sitzverteilung kommen. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Wahl zuvor, müssen wir eigentlich konstatieren, der einzige Wahlgewinner, wenn wir mal die sehr, sehr kleinen Parteien auslassen, ist die AfD.
Das ist tatsächlich so. Die Bedeutung der AfD bei den Wahlen ist in den letzten 5 Jahren, die letzte Kommunalwahl war ja vor 5 Jahren, gestiegen. In den letzten 5 Jahren ist auch sehr viel passiert, was die Themen und die Narrative der AfD getriggert hat. Wir hatten in den letzten 5 Jahren die zweite Flüchtlingskrise. Wir hatten in den letzten 5 Jahren den Angriff Russlands auf die Ukraine. Und das sind alles bundespolitische Themen, die ein Stück weit auch die Wählerschaft der AfD mobilisiert und deren Basis vergrößert haben. Dem kann sich eine Kommunalwahl nicht entziehen. Auch wenn ich glaube, dass das, was Sie angesprochen haben, dass bei der Kommunalwahl die Menschen wegen den Themen wählen, die sie kennen, und den Menschen wählen, die sie kennen, dass das bei der AfD eher weniger der Fall war. Denn die AfD hat zumindest aus meiner Sicht kommunalpolitisch bisher wenig Öffentlichkeit gefunden, wenig zu Themen gesagt und auch die hat wesentlich weniger Kandidaten in den einzelnen Orten und auch in den wenigsten Orten eigene Listen aufgestellt. Gleichwohl, es sind natürlich auch immer wieder Themen, wo man sagt, und ich nutze auch diese Wahl, um mal ein Zeichen zur großen Politik zu setzen. Ich vermute, dass das hinter dem Ergebnis der AfD steckt. Jetzt muss ich sagen, zum einen, ich bin kein Wahlforscher, sondern ich bin lediglich jemand, der sich Tag für Tag mit Kommunalpolitik befasst. Und das Zweite ist, als Landrat nehme ich natürlich das Ergebnis so, wie es ist. Und ich muss damit so arbeiten, wie es ist. Das ist meine Aufgabe. Die Bevölkerung ist letztendlich das Souverän, das entscheidet, wer im Kreistag ist. Und mit der Zusammensetzung muss ich, auch wenn ich natürlich auch in einer Partei bin, muss ich arbeiten.
Gut, dann das gesagt haben, wollen wir gleich auf die Platzverteilung im Kreistag kommen. Und zwar würde es nach jetzigem Stand so aussehen, dass die CDU als stärkste Kraft 26 Sitze erhält. Im letzten Kreistag waren das 27. Die AfD erhält 13 Sitze. Das waren beim letzten Mal 6. Die SPD 11 Sitze, das waren beim letzten Mal 14. Die Grünen 10, das waren beim letzten Mal 13. So, ich will aber die anderen der Vollständigkeit halber noch nennen. FDP 3 Sitze, Freie Wähler 3 Sitze, die Volt 2 Sitze, BSW 1. Das heißt, wir haben, auch das zeigen wir Ihnen jetzt, eine sehr bunte Platzverteilung mit sehr, sehr vielen Stimmen. Was machen Sie daraus und wer macht etwas daraus. Es sind ja 71 Sitze. Das heißt, für eine Mehrheit, wie immer die auch aussieht, bräuchte man 36.
Genau. Also zunächst einmal die Rechte, die ich als Landrat habe, die sind gesetzlich geregelt. Das heißt, das steht unabhängig von der Mehrheitszusammensetzung im Kreistag. Aber damit ich etwas bewegen kann, brauche ich für viele Themen dann auch Beschlüsse des Kreistags. Das heißt, meine Rechte sind gesetzlich geregelt und ich bin ja direkt von den Bürgern gewählt. Aber dann gibt es nochmal Themen, zum Beispiel der jährliche Etat, den ich brauche, der muss vom Kreistag beschlossen werden. Deshalb ist es für mich sehr wichtig, dass ich im Kreistag eine Mehrheit habe, die meine Arbeit trägt. Sonst könnte ich meine Arbeit nicht so fortsetzen wie in den letzten Jahren. Dann würde sie deutlich komplizierter werden, weil ich dann weniger gut planen könnte, wie ich die Dinge hier im Kreis entwickeln möchte. Ohne es jetzt zu kompliziert zu machen. Also es ist sinnvoll, dass es, wenn es eine Mehrheit gibt, die meine Arbeit trägt. Und nach dem Wahlergebnis, das jetzt da ist, kann es verschiedenste Mehrheitskonstellationen geben. Und dafür bildet man die sogenannten Koalitionen. Das heißt, mehrere Fraktionen tun sich zusammen und vereinbaren sich auf bestimmte Themen, das dauerhaft, also für die gesamte Zeit von einigen Jahren, von 5 Jahren. Und das schafft dann Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit, ein solcher Koalitionsvertrag. Da die CDU die signifikant meisten Sitze bekommen hat, wird es die CDU sein, die letztendlich nun sich auf den Weg machen wird, um über Koalition zu sprechen.
Welche Personen werden es sein?
Also das wird die CDU im Kreisvorstand am Samstag beschließen. Ich gehe davon aus, dass ich eine der Personen bin. Auch Angelika Beckenbach wird eine Person sein, mit Sicherheit auch die Kreisvorsitzende. Üblicherweise kommt noch der Fraktionsvorsitzende dazu. Mhm. Und dann unterhält man sich mit den Parteien, nicht mit allen, sondern mit den Parteien, bei denen man glaubt, dass man die Ziele, die man selbst den Bürgern gegenüber versprochen hat, umsetzen kann. Also das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Jede Partei hat ja ein Wahlprogramm aufgestellt. Und dieses Wahlprogramm ist ja eine Aussage gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Diese Themen möchte ich erreichen, diese Themen möchte ich verfolgen. Und natürlich führt man dann Koalitionsverhandlungen mit denen man seine eigenen Versprechungen und Planungen am ehesten realisieren kann. Denn das ist man ja seinen eigenen Wählern schuldig.
Dann machen wir es mal ganz konkret. Auf wen werden Sie als erstes zugehen und aufgrund welcher Wahlversprechen?
Also, ich persönlich vermute, das muss am Samstag die CDU, der CDU-Kreisvorstand entscheiden, dass die CDU zumindest mal erste Gespräche natürlich mit den Grünen, mit denen wir bisher zusammenarbeiten, wie auch mit der SPD führen wird. Mit welchen anderen Gruppen man noch reden kann, zum Beispiel der FDP oder Volt, das wird sich zeigen, denn am Ende bilden solche Koalitionen nie mehr ein, als man braucht, um eine Mehrheit zu haben. Und CDU und Grüne sind eine rechnerische Mehrheit und CDU und SPD sind auch eine rechnerische Mehrheit. Jetzt haben schon manche bei mir bei Facebook kommentiert, ja, eigentlich müsste ja die CDU mit der AfD sprechen, die die zweitmeisten Stimmen bekommen. Und das ist ein Denkfehler, indem man sagt, okay, die, mit die meisten Stimmen haben, müssen miteinander reden. Der Denkfehler ist, die CDU ist ja nicht den Wählern der anderen Parteien das Umsetzen ihrer Ziele schuldig, sondern den eigenen Wählern.
Ich glaube, da wird auch unterstellt, dass CDU und AfD nicht in allen Punkten sehr unterschiedliche Themen haben und Ziele haben.
Durchaus gibt es auch zwischen CDU und AfD inhaltliche Überschneidung. Der entscheidende Punkt ist, dass die CDU vor der Kommunalwahl sehr deutlich gesagt hat, und sagt die CDU auf jeder Ebene, dass es eine Koalition zwischen CDU und AfD nicht gibt. Das heißt, ist Teil des Wahlversprechens, das die CDU ihren Wählerinnen und Wählern gegenüber abgegeben hat. Und dieses Wahlversprechen kann die CDU nicht brechen. Das würde ich persönlich für nicht vertretbar halten, unabhängig von den inhaltlichen Überschneidungen. Wenn man eine klare Aussage trifft, dann muss man diese klare Aussage auch einhalten.
Das heißt, Sie stehen als Kommunalpolitiker für die Brandmauer?
Ich halte die Brandmauer für einen schwierigen Begriff. Das möchte ich auch sagen. Denn die Anliegen, die die Wähler der verschiedenen Parteien verfolgen, diese Anliegen sind ja Teil des demokratischen Systems. Das heißt, auch die Menschen, die AfD wählen, knapp 17% bei uns im Kreis, haben ja das Recht darauf, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. 17% ist eine nennenswerte Größe. Und
Also
deshalb,
mathematisch müssten wir aufrunden auf 18.
gut, also 18% ist eine nennenswerte Größe. Aber eine Koalition, also wirklich eine sozusagen vereinbarte Zusammenarbeit mit der AfD, ist für die CDU ausgeschlossen. Das haben wir vor der Wahl gesagt, dann muss es nach der Wahl so sein. Dass es Inhalte gibt, bei denen die AfD-Wähler sagen, das ist uns wichtig, dass die möglicherweise auch den Wählern anderer Parteien wichtig sind und die deshalb auch von mir verfolgt werden, das steht auf einem anderen Blatt.
Dann bleiben wir kurz bei dem Thema. Das heißt, wenn die AfD Anliegen umsetzen möchte im Kreistag und entsprechende Schriften einbringt, die werden nicht sofort vom Tisch gefegt, sondern die schauen sie schon auch an.
Ich nehme alles ernst, was von den Fraktionen im Kreistag eingebracht wird. Ich halte es für falsch, Dinge vom Tisch zu fegen, weil es von dem einen oder von dem anderen kommt. Aber am Ende kommt es darauf an, dass das, was inhaltlich eingebracht wird, gut für den Kreis und gut für die Menschen ist.
Gut, dann kommen wir auf die Koalitionsgespräche zurück. Das heißt, Sie sagen, Sie schauen, mit wem haben wir am meisten Überschneidungen, mit denen führen wir dann Gespräche. Und wie müssen wir uns das vorstellen, dass Sie dann schauen, hier können wir mit Partei XY können wir am meisten umsetzen, deswegen ist das unser Koalitionspartner.
Genau, also am Anfang ist es fast wie in der Mathematik. Jeder hat ja seine Programmatik und dann schaut man sich, wie groß sind die Schnittmengen innerhalb dieser Programmatik. Jetzt muss ich sagen, und deswegen habe ich persönlich ein gewisses Prä, nämlich die Arbeit in der jetzigen Koalition fortzusetzen, das ist mein persönliches Prä. Die letzten Jahre waren gut aus meiner Sicht. Wir haben hier als den grünen Teil der Kreisspitze Matthias Schimpf, den hauptamtlichen Kreisbeigeordneten, mit dem ich wirklich gut Hand in Hand zusammenarbeite und dass wir viele schwierige Themen, und Matthias Schimpf war zum Beispiel für das Thema Migration zuständig und ist für die Finanzen zuständig, hier im Kreis still und pragmatisch angehen konnten, liegt auch an ihm und seiner Person. Und schon allein diese Konstellation, weil es am Ende doch immer auch um Menschen geht und nicht nur um sozusagen abstrakte Dinge wie Programme und Parteien, sondern es geht um die Menschen, die das Ganze umsetzen, kann ich mir gut vorstellen, einfach so weiterzumachen.
Sie sagen es schon, ein weiter so würde bedeuten, dass Sie gemeinsam 36 Sitze hätten. Das heißt ganz, ganz knapp eine Mehrheit, eine Stimme. Nun haben wir dann eine sehr, sehr große Oppositionspartei namens AfD. Kann die Ihnen da deutlich in die Quere kommen? Wie haben Sie da Befürchtungen? Die haben sich ja deutlich vergrößert.
Also, das ist eine Frage am Ende der Inhalte. Ich habe in den letzten Jahren im Kreistag die Erfahrung gemacht, dass wir für viele Themen, die wir zur Beschlussfassung gestellt haben, also wir meine ich die Kreisspitze, die Mehrheit gefunden haben, und zwar über unsere Koalition hinaus. Übrigens hat auch immer mal wieder jemand von der AfD zugestimmt. Also wir arbeiten an der Sache und deshalb bin ich überzeugt, dass die meisten Themen mit mehr als 36 Sitzen beschlossen werden, aber am Ende reichen 36. Da ist halt Disziplin erforderlich.
Und dass immer jeder da ist.
Das meinte ich mit Disziplin.
Das liegt ja manchmal auch aus anderen Gründen,
Ja,
nicht
aber
nur an
das
Disziplin.
muss man halt regeln.
Gut, Sie sagen ein weiter so. Das heißt, die Bürger würden sich darauf einstellen, es gäbe gegebenenfalls Schwarz-Grün. Nun hat aber das letzte Mal Schwarz-Grün dazu geführt, auch wenn Sie argumentieren, das ist eher ein Bundestrend, dass die AfD sich mehr als verdoppelt hat.
Ja.
Ein weiter so würde nicht dazu führen, dass die AfD noch mehr Stimmen bekäme.
Die Frage ist, welche Themen das sind. Und ich glaube, Sie stellen übrigens heute ziemlich schwierige Fragen. Ich glaube, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit den Grünen, aber das entscheidet am Ende die CDU, wir reden auch mit der SPD, dass eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für das Umsetzen dessen, was mir wichtig ist, zum Beispiel weiter einen großen Schwerpunkt im Schulbau zu setzen, in der Modernisierung unserer Schulen, weiterhin einen Schwerpunkt darauf zu setzen, die Verwaltung moderner zu organisieren, den Staat auch schlanker zu machen, weiterhin Schwerpunkt darauf setzen, dass wir finanziell nachhaltig agieren. Wir haben mit einem der gesündesten Kreishaushalte, den gesündesten Kreishaushalt in Südhessen. An solchen Themen möchte ich weiter arbeiten. Und das haben wir die letzten Jahre eben gemacht. Und deshalb habe ich in diese Konstellation, so wie sie ganz konkret ist, ein relativ großes Vertrauen. Und jetzt nehmen wir mal dieses große Thema Migration, Integration. Das ist ja eines der Themen, das die AfD-Wählerschaft am meisten thematisiert. Da waren wir gerade in dieser Konstellation, und da will ich jetzt nicht sagen von Schwarz-Grün, sondern von Matthias Schimpf und mir, eine der Kommunen, die mit am frühesten auf die Probleme, die sich daraus ergeben und der dringenden Notwendigkeit, die Migrationspolitik zu verändern, hingewiesen hat. Das heißt, am Ende hängt es eben an Menschen, wie ich sagte.
Gut, dann fassen wir zusammen. Es bleibt spannend. Wir werden weiter informieren. Abschließend noch ein kurzer Blick. Wie sieht das Timing aus?
Also das Timing wird so aussehen, dass am Samstag der CDU-Kreisvorstand darüber beschließen wird, wer in Koalitions- oder zunächst in Sondierungsgespräche geht und mit wem. Und dann werden diese Sondierungsgespräche stattfinden, sozusagen die erste Runde, das erste Kennenlernen. Und nach diesem ersten Kennenlernen entscheidet man sich darüber, mit wem man genauer in Verhandlungen geht. Und die können durchaus eine Zeit lang dauern, denn dann geht es ja tatsächlich inhaltlich um die Tiefe. Je besser man sich solche Verträge im Vorfeld ansieht, desto weniger Diskussionen gibt es später.
Gut, dann schauen wir abschließend aufs Wochenende.
Ich wollte noch eines erklären, das hatten wir eigentlich besprochen. Und zwar, deswegen liegt nochmal dieser Stimmzettel hier. Also, zum einen hat es einige Stimmen gegeben, die ungültig waren. Und das will ich erklären, damit das nächstes Mal idealerweise jeder weiß. Also Stimmzettel müssen eindeutig ausgefüllt sein. Und wenn man zwei Listen gleichzeitig ankreuzt oder mehr als 71 Stimmen abgibt, Einzelstimmen, dann sind die Stimmzettel nicht gültig. Warum? Wenn ich zwei Listen ankreuze, dann können die Menschen im Wahllokal nicht sagen, okay, die Liste war gemeint und die Liste war gemeint. Das heißt, die wissen nicht, welche Liste gemeint ist. In dem Fall werden dann nur die Einzelstimmen ausgezählt. Wenn man mehr als 71 Einzelstimmen ausgezählt, dann ist der Stimmzettel als Ganzes auch ungültig, weil natürlich man hat nur 71 Stimmen. Und wenn die verbraucht sind und einer zu viel ist, dann wissen die Leute im Wahllokal nicht, welche Stimme zu viel ist, welche als letztes kam. Deswegen ist der Stimmzettel auch ungültig. Das wollte ich erklären. Und das Zweite wollte ich erklären, wieso es so ist, dass bei kleineren Listen, wie zum Beispiel Liste von der AfD oder von Freien Wählern oder von Linken, die Kandidaten relativ viele Stimmen bekommen haben. Mhm. Also, wenn man jetzt sage ich mal, bei der CDU ein Kreuz setzt. Die CDU hat 71 Kandidaten. Dann bekommt jeder, wenn man nichts verändert auf der Liste, eine Stimme. Wenn man jetzt bei der Linken, die hat 24 Kandidaten, ein Kreuz setzt, dann bekommen die Ersten automatisch drei Stimmen. Denn die 71 Stimmen werden einmal von oben nach unten verteilt. Dann sind ja noch von den 71 Stimmen 71 minus 24, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, übrig. Die werden dann wieder von oben nach unten verteilt. Dann sind immer noch Stimmen übrig, werden wieder von oben nach unten verteilt. Das heißt also, angenommen, jetzt nehmen wir eine lange Liste wieder, die Liste von der FDP. Angenommen, der Herr Hörst ist die Nummer 1 auf der FDP-Liste, hat Stimmen extra, dann hat er die, weil ihm extra Kreuze gegeben wurden. Hat also ein Wähler extra gesagt, der Herr Hörst soll mehr Stimmen haben. Wenn jetzt die Frau Hein, die ist die Nummer 1 auf der linken Liste, Stimmen extra hat, dann heißt das nicht, dass die drei Stimmen extra bekommen hat.
Das heißt das nicht zwingend.
Sondern bei jedem Listenkreuz bekommt sie drei Stimmen. Hingegen, der Hörst bei jedem Listenkreuz nur eine. Das ist vielleicht ganz interessant. Also man kann nicht immer Stimme mit Stimme gleichsetzen. Am Ende ist jede Stimme gleich viel wert. Aber wenn man die Leute sozusagen vergleicht, Mensch, der Hörst hat so viele und die Frau Hein hat so viele und der Engel hat so viele, muss man eigentlich mitdenken, wie lange ist die Liste.
Gut, Vielen Dank für den Hinweis. Dann schauen wir aber jetzt aufs Wochenende.
Genau, also am Wochenende, jetzt kommt Ostern und zwar mit großen Schritten und mit Ostern kommen dann auch die Ostermärkte und am Wochenende ist Ostermarkt in Lindenfels. Und am Wochenende ist das 75-jährige Bezirksjubiläum des Landfrauenvereins Heppenheim gemeinsam mit den Landfrauen Möllenbach. Und ich bin am Wochenende auch noch unterwegs und überreiche Landesehrebriefe. Ich ehre Menschen ja irrsinnig gerne für ihr ehrenamtliches Engagement, weil das eines der Themen ist, wo ich auf die Menschen fokussieren kann, die am Ende unsere Region lebenswert halten, indem sie sich einbringen. Und das war jetzt wochenlang nicht zulässig wegen der Wahl. Vor Wahlen dürfen solche Ehrungen nicht verliehen werden. Aber jetzt geht's wieder und deshalb mache ich das mit großer Freude. Und ansonsten freue ich mich auf ein sonniges Wochenende. Dieses blöde Regenwetter ist vorbei, hurra. Bisschen kalt ist es noch, aber genießen Sie die Sonne. Das ist gut für die Psyche und ich glaube auch noch für den Körper. Bleiben Sie gesund und besonnen.
Wunderbar, schönes Wochenende.